Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Falter Radio. Mein Name ist Florian Klenk. Ich bin der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter. Vielleicht haben Sie es ja schon mitbekommen. Wir haben seit Herbst 2022 einen neuen Podcast. Klenk und Reiter, der Podcast aus der Gerichtsmedizin. Er ist mittlerweile auf Platz 1 der Apple Podcast Charts. Darin spreche ich mit dem Gerichtsmediziner Dr. Christian Reiter über einige der spektakulärsten Kriminalfälle Österreichs, von denen er viele selbst obduziert und aufgeklärt hat. Wir sprechen aber auch über historische Fälle, zum Beispiel über die Todesursache von Ludwig van Beethoven oder wie die Vampire scheinbar das Habsburgerreich heimgesucht haben. Oder darüber, warum sie selbstgekochtes Apfelmus vielleicht besser doch nicht essen sollten. Die erste Staffel von Klenk und Reiter ist jetzt fertig. Alle Folgen liegen zum Hören bereit. Zum Abschluss der Staffel haben wir noch eine Bonusfolge im Wiener Stadtsaal aufgenommen. Live vor Publikum. Musikalisch begleitet wurden wir vom berühmten Wiener Liedmacher Ernst Molden. Diese Episode hören Sie jetzt auch gleich im Anschluss hier im Falterradio. Wenn Sie Klenk und Reiter bisher nicht gehört oder gekannt haben, macht Ihnen das vielleicht Neugierde auf mehr. Sie finden alle Folgen auf falter.at/gerichtsmedizin und auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wenn Sie ohnehin schon treue Hörerinnen und Hörer sind, habe ich auch noch ein ganz besonderes Schmankerl für Sie. Staffel 2 von Klenk und Reiter und eine CD mit sehr schönen, morbiden Moritaten von Ernst Molden zum Podcast sind schon in Planung. Wir haben also noch einiges vor im nächsten Jahr. Und jetzt höre ich auch schon wieder auf und wünsche Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung mit dieser Episode von Klenk und Reiter aus dem Wiener Stadtsaal.
Guten Morgen, ich bin das Streichquartett.
Danke, Ernst Molden. Sie kennen ihn, wahrscheinlich alle, die den Podcast kennen. Wir haben mittlerweile 185.000 Podcast-Hörer, habe ich gerade mitgeteilt bekommen, und machen heute etwas ganz Besonderes, nämlich wir nehmen hier nicht nur einen Podcast mit Ihnen auf, sondern wir knüpfen an eine schöne Tradition an, nämlich die öffentliche gerichtsmedizinische Vorlesung.
Ja.
Das gab es wirklich.
Tatsächlich gab es das. In den 1920er und 1930er Jahren hat der Professor Haberda immer seine Vorlesung in Gerichtsmedizin damit begonnen, dass er gesagt hat, ich begrüße die Damen und Herren Studenten und die Besucher der benachbarten Kaffeehäuser, weil die Gerichtsmedizin damals, was es in der Zwischenzeit leider nicht mehr gibt, nämlich auch die Fälle des Tages in der Vorlesung präsentiert hat. Das heißt, man hat also frisch aus dem Seziersaal die Präparate in den Hörsaal gebracht und hat dort den Studentinnen und Studenten hier die Fälle präsentiert, so wie die Torten in der Auslag beim Demel wurden die also so dort präsentiert. Und das hat auch die Besucher der Kaffeehäuser sehr interessiert.
Das heißt, jeder konnte einfach in eine gerichtsmedizinische Vorlesung. Aber das heißt, auch ein Strafverteidiger konnte da hineingehen und sich ein bisschen aufmunitionieren.
Das hat sich dann auch in den 2000er Jahren in der Strafprozessordnung zum Niederschlag gebracht worden, dass nämlich nur mehr Obduktionen oder deren Informationen Leute kennenlernen dürfen, die auch von der Justiz dazu berechtigt werden. Also das geht heute nicht mehr.
Das heißt, bis zum Jahr 2000 konnte aber jeder...
Konnte zugehen. Ich selber bin als Student in der Vorlesung gesessen und da sind alle möglichen alten Herren aus einem Kaffeehaus da gesessen und die waren aber auch sehr, sehr, sehr belesen eigentlich. Die haben sich gut ausgekannt in Gerichtsmedizin, weil die waren jeden Tag dort.
Sie merken schon, es wird eine sehr schöne Matinee heute. Was machen wir da eigentlich? Wir wollen heute über die Wissenschaft sprechen, wir wollen darüber sprechen, wie die Gerichtsmedizin die letzten Minuten im Leben eines Menschen oder die ersten Minuten im Leben eines Toten rekonstruiert. Wir wollen über Fälle sprechen, die historisch sind, aber auch aktuell. Wir wollen ein bisschen Einblick kriegen in die österreichische Zeitgeschichte. Aber bevor wir beginnen, Herr Professor Reiter, müssen Sie uns einmal erzählen, was ein Gerichtsmediziner ist. Weil Sie sind ja kein Pathologe, habe ich erklärt. Wir haben hier mitgebracht Ihr Arbeitswerkzeug.
So ist es.
Eine Blutschürze unter den weißen Mantel. Mhm. Was machen Sie eigentlich?
Also Gerichtsmediziner ist ein sehr weites Fach. Es ist im Prinzip ein studierter Mediziner, der dazu dient, den Juristen die Informationen so aufzubereiten aus dem medizinischen Fachbereich, damit er als Jurist die richtigen Entscheidungen treffen kann. Das heißt, ein bisschen eine Dolmetscherfunktion zwischen der Medizin und der Juristerei. Man muss also in einer Hirnhälfte juristisch, in der anderen medizinisch denken können. Und man nimmt Befunde auf. Das heißt, man muss also zum Beispiel verletzte Personen untersuchen, weil der Jurist wissen will, wie ist diese Verletzung entstanden. Aber man untersucht auch Tote und klärt die Todesursache und die Frage natürlicher gewaltsamer Tod, Fremdverschulden, ja, nein.
Aber Sie sagen nicht Mord oder fahrlässige
Tötung? Die Beurteilung, ob etwas Mord ist oder Totschlag oder schwere Körperverletzung mit Todesfolge, das ist ein rein juristisches Thema, da sollen sich die Juristen den Kopf zerbrechen. Wir liefern die Grundlagen.
Ich habe den Professor Reiter vor 25 Jahren das erste Mal gesehen, da habe ich mein Gerichtsjahr gemacht und wenn man ein Gerichtsjahr macht, dann wird man rübergeschickt ins sogenannte Gerichtsmedizinische Museum und da kommt dann der Professor Reiter im weißen Mantel und führt einen durch dieses Museum. Das war ein ziemlich schauderlicher Ort. Man hat dort eingereckste Menschen gesehen, man hat dort gesehen Häute, die aufgespannt sind mit Tätowierungen, Geschlechtsteile hinter Glaswänden. Man darf dort aber eigentlich nicht hinein.
Ne? Es ist ein nicht öffentlich zugängliches Museum. Es war früher so, in einer Zeit, wo man einfach fotodokumentationsmäßig noch nicht so auf der Höhe war und man Anschauungsmaterial gesammelt hat, um junge Gerichtsmediziner oder Ärzte entsprechend auszubilden, hat man einfach Präparate gewonnen von Verstorbenen und sie in Konservierungsflüssigkeit ins Museum gestellt, um dann auch in der Vorlesung diese Präparate den Studenten zu zeigen und zu sagen, okay, so schaut der Einschuss aus, so schaut der Ausschuss aus.
Und da kann man sich auch schon eine Wasserleiche und
genau, also all das gesamte Spektrum der Todesursachen ist in diesem Museum gesammelt. Heute wird nichts mehr gesammelt, weil auch die Persönlichkeitsrechte wie ein Kanada sein Opa im Glasl schwimmt. Ne? Also das heißt, nein, wir sehen das heute auch ganz anders und auch die Persönlichkeitsrechte sind ganz andere geworden. Aber noch vor 100 Jahren hat man alles Mögliche in dieses Museum gegeben.
Gibt es eine Haut von einem japanischen Matrosen, ist dort aufgeschrieben?
Ja, eine große Tätowierung zum Beispiel. Und diese Sammlung existiert heute noch, sie wird gepflegt, weil sie kulturhistorisch von Bedeutung ist, ist aber nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, weil man irgendwelchen Voyeuren hier nicht Tür und Tor öffnen möchte. Und in diesem Museum, ja, habe ich damals die Ehre gehabt, sie zu führen.
Ich kann mich noch erinnern, da gab es eine Figur, eine Mumie.
Eine Mumie.
Eine Mumie einer Frau, die irgendwann im 19. Jahrhundert, glaube ich, wenn ich es richtig drauf habe, Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden wurde. Und diese Mumie hat immer wieder getropft.
So ist es. Nämlich diese Frau, von der wir bis heute nicht wissen, wer sie war, wurde ungefähr um das Jahr 1850 am Alsergrund, in der Alservorstadt, wie das damals so hieß, zwischen dem Linienwall und der Stadtmauer, dem Glacis, also heute würde man sagen, das ist die Region, wer das kennt, Nussdorfer Straße, Geburtshaus Schuberts, da gibt es die Pulverturmgasse. Ja. Und dort, wo der ehemalige Pulverturm 1779 explodiert ist, dort war das, was man in Wien sagt, ein Gstätten. Ja? Und auf dieser Gstätten ist diese Frau mumifiziert, aufgefunden worden. Kam dann auf die Gerichtsmedizin, weil die Wiener Gerichtsmedizin gibt es seit 1804 und ist dort verwahrt worden. Und irgendwann ist sie ins Museum gekommen und steht heute.
Die kann man aufklappen, habe ich gesehen.
Die hat man in der Mitte gespalten mit der Säge, damit man reinschauen kann und sehen kann, wie die Organe ausschauen, wenn sie mumifiziert sind.
Aber warum tropft die?
Ja, und sie tropft, wenn im Sommer die Raumtemperatur ansteigt. Dann wird nämlich ein Teil des noch vorhandenen Körperfettes flüssig und dann ist immer so ein kleines Lackerl unter ihr am Boden.
Das heißt, eine Mumie hat Körperfett?
Ja, weil das Fett ja nicht das vertrocknet oder das härtet aus, aber mumifizieren ist ja eigentlich eine Konservierung durch Wasserverlust und das Fett bleibt erhalten.
So wie beim Speck.
Genau. Also so eine Leiche...
Das heißt, Speck ist mumifiziertes Geruch. Schwein, oder wie?
Ja, ja. Und die hat auch einen sehr interessanten Geruch. Sie werden jetzt fragen, na, stinkt das?
Stinkt's?
Nein, es stinkt komischerweise nicht, sondern es riecht so wie leicht ranzige Salami, wenn Sie das kennen. Leicht ranzige Salami, das ist der Geruch einer typischen Mumie.
Was mich zur nächsten Frage führt,
wie... Ich möchte auch was fragen. Wie lang bleibt dieses Fett in der Mumie? Also zum Beispiel die ägyptischen Mumien, haben die auch noch Körperfett?
Die ägyptischen Mumien haben wenig Körperfett, weil die wurden mit Natron, also mit, heute würde man sagen, Bockpulver, also Natriumcarbonat, also Soda, wurden die behandelt und dieses Soda geht chemische Verbindungen mit dem Fett ein und dann ist es nicht mehr flüssig.
Gescheit eigentlich, die Ägypter.
Ja, die haben Erfahrung gehabt.
Darum riecht es auch in Pyramiden nicht nach Salami. Aber wie riecht der Mensch eigentlich innen drinnen? Also wir wissen ja, wie ein Mensch riecht, wenn er, oder wir wissen es nicht, aber man kann sich vorstellen, wenn er verfault. Aber wenn man jetzt einen Menschen aufmacht,
dann riecht er nach Pfadfinderlager. Also wenn Sie zum Beispiel in einen Raum kommen, wo 20 junge Burschen geschlafen haben, dann riecht der Mensch innerlich so, weil die Darmgase, die im Pfadfinderlager schon im Raum sind, aber jetzt sind sie noch im Körper, diese Darmgase selbstverständlich, die riechen. Es menschelt.
Die Nase des Gerichtsmediziners, Ich habe gelernt, das ist ein ganz feines Organ.
Ja.
Also Sie können sozusagen, Sie haben, wir waren einmal, ja. Ich habe Sie mal beim Sezieren besucht für ein Radio-Feature und Sie haben dann gesagt, die Nase ist ganz fein und Sie können, wenn Sie reingehen, schon erkennen, was da liegt.
Vielfach. Also man glaubt immer, dass jemand, der also so wie in meinem Beruf halt mit Gestank, mit üblen Gerüchen konfrontiert ist, dass der irgendwann eine harte Haut da drinnen kriegt und nichts mehr riecht. Ja? Das ist nicht der Fall. Es ist so, wie wenn Sie auf Sommerfrische sind am Land und ein Zimmer neben dem Wildbach haben.
Der am Anfang nervt. Ne?
Sie können die ersten Nächte nicht schlafen bei offenen Fenstern, weil der Wildbach Sie im Schlaf stört. Nach einiger Zeit gewöhnt sich Ihr Gehör daran und Ihr Gehirn daran, und dann nehmen Sie den Wildbach überhaupt nicht mehr wahr.
Das heißt, Sie nehmen den Gestank nicht mehr wahr.
Das Bouquet einer durchschnittlich fauligen Leiche in allen Nuancen hat man irgendwo im Hinterkopf abgespeichert.
Wie der Bauer den Wildbach.
Man kommt dort in den Seziersaal und riecht das Übliche. Und wenn eine Leiche plötzlich einen neuen Geruchsaspekt hat, dann wird man sofort aufmerksam und sagt, halt, da passt irgendwas in dieses Spektrum nicht hinein. Also klassischer Fall wäre zum Beispiel eine Blausäurevergiftung, die riecht nach Bittermandeln, nach Marzipan. Ja? Oder jemand, der an einem Leberversagen stirbt, der riecht so erdig. Ja? Es gibt also eine Vielzahl von Todesursachen, die man schon beim Riechen an der Leiche wahrnimmt. Wenn man mit diesen Gerüchen gelernt hat zu leben, hilft einem der Geruchssinn bei der täglichen Arbeit ganz, ganz gut.
Können Sie sich eigentlich noch an die erste Leiche erinnern, die Sie...
Ja, die erste Leiche kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich an eine der ersten Leichen erinnern, die mir bis heute nicht aus dem Kopf geht. Und das war, als ich als Medizinstudent Ferialpraxis gemacht habe in einem Wiener Krankenhaus als Seziergehilfe.
Das heißt, andere Leute sind Kellnern gegangen, aber Sie sind Sezieren
gegangen. So ist es. Ich habe mich also am Anfang meines Medizinstudiums beworben, eigentlich für einen Laborjob in einem Krankenhaus. Und man hat mir zugesagt, ja, Sie können am 1. Juli kommen, das setzen Sie sich dann ins Labor dort und tun dort irgendwelche Blutzellen unterscheiden. Und die zahlen gut. Und dann haben wir gedacht, super, da gehe ich hin. Ne? Und dann kam ich zur Oberin am 1. Juli, den Tag werde ich nicht vergessen, und dann hat die Oberin gesagt, ah, Sie sind das, naja, wir haben da personell komplett umgestellt. Ich habe da eigentlich für Sie gar nichts. Ich sage, aber heute ist der 1. Juli und ich habe im Juli vorgehabt zu jobben. Was mache ich jetzt? Na, warten Sie. Und dann hat sie nachgeschaut in irgendwelchen Listen und dann hat sie gesagt, ja, auf der Pathologie, da hat der Prosekturgehilfe eine Hepatitis gekriegt. Da könnten Sie einspringen. Und ich habe gesagt, ich habe damals noch Knochenkolloquium und diese Dinge gemacht. Ich habe eigentlich noch nie ein Leich seziert. Na, gehen Sie rüber, Sie werden sehen, das wird Ihnen gefallen. Ich weiß nicht, wie die das geahnt hat, aber die muss also ein ungeheures Personenkenntnis gehabt haben, war immerhin die Personalchefin dort und hat gesagt, gehen Sie dorthin. Und da bin ich rübergegangen und da ist der Prosekturgehilfe, der andere, da gewesen und hat gesagt, Bur, komm her, pack an. Und bevor ich noch geschaut habe, habe ich irgendwelche Schweißfüße von irgendeiner Leiche in der Hand gehabt und habe sie vom Wagel auf den Tisch und so bin ich reingekommen. Und die Leiche, aber an die ich mich ganz besonders erinnere und ich glaube, die werde ich auch nicht vergessen, solange ich weiß, wie ich heiße. Wir sind immer als Prosekturgehilfen in der Früh so um 7:30 gekommen. Weil um 8 Uhr sind dann die Ärzte in den Seziersaal gekommen, die wollten dann dort zum Sezieren anfangen und da musste die Krankengeschichte am Tisch liegen und da musste schon die erste Leiche dort am Tisch liegen. Und weil man halt in der Früh nicht so gern aufsteht, haben uns immer das so eingeteilt, einen Tag kommst du um 7:30 und morgen komme ich um 7:30. Und ich bin eines Tages um 7:30 dorthin gekommen. Und wenn man so alleinig eine Leiche aus dem Kühlhaus aufs Wagerl und vom Wagerl auf den Tisch legen muss, dann ist man gut beraten, sie nicht an 150 Kilo Mann anzutun, sondern da schaut man halt, haben wir irgendeinen Tumorpatienten so auf 40 Kilo?
Weil es leichter ist.
Den kann man besser handeln, weil sonst reißt man sich ja die Bandscheiben kaputt. Und da könnte man jetzt, das kennen Sie alle aus den diversen Kriminalfilmen, diese Nierostertüdeln, wo diese Leichen da drinnen so in den Regalen liegen, aufmachen, reinschauen, aha, na, der ist mal zu dick, aha, der könnte was sein. Und damit man aber das nicht machen muss, gibt es bei diesen Kühlkammern auch einen Hintereingang. Der ist dazu angelegt, damit man mit dem Schlauch dort ein bisschen rausspritzen und reinigen kann. Und da geht man hinten hinein, da ist eine dicke so eine Thermoisolationstüre, da geht man hinten rein und dann sieht man so über diese Regale, da liegen die drinnen so wie die Brötchen beim Bäcker auf den Blechen. Und da kann man dann schauen und aha, am Dreierblech, das ist ja interessant, die könnte man nehmen. Ne? Und ich bin eines Tages in der Früh gekommen, habe diese Thermotüre aufgemacht, da geht das Licht an, so wie in einem Eiskasten. Und ich schaue so und auf einmal setzt sich dort einer auf. Die sind da alle, die liegen alle mit dem Kopf nach innen, mit den Füßen in Richtung zum Türdl und sind alle in so ein Leintuch eingeschlagen, in ein weißes. Und plötzlich setzt sich der auf, ich stehe hinter ihm, starrt der irgendwo noch vor und sagt, Satz deppert. Und Sie werden mir es vielleicht nachfühlen können, ich habe schnell die Tür wieder zu. Und ich war völlig verwirrt und ich bin dort in diesem Kammerl gestanden. Und dann kam der Kollege, ein gestandener Seziergehilfe, hat das schon Jahrzehnte gemacht, hat gesagt, Bub, was schaust du denn so? Ich sage, da sitzt einer drin. Und dann hat er gesagt, na, dann holen wir ihn halt wieder raus. Ne?
Das heißt, der war überhaupt nicht schockiert.
Der war überhaupt, das, ich meine, ich habe ihn nicht gefragt später, leider, ob er das schon öfters erlebt hat, aber er war überhaupt nicht irgendwie echauffiert und hat gesagt, dann machen wir einmal ein Nesterl, hol ein paar Leintücher, weil wir haben dort immer so einen Haufen gebrauchter Leintücher gehabt. Immer wenn einer gekommen ist mit einem Leintuch, ja, kommen immer von der Station in ihr Leintuch eingewickelt, kommen dann ins Kühlhaus und bevor er seziert wird, kommt er aus dem Leintuch raus und dann macht man einen Haufen mit den Leintüchern und irgendwann kommt die Wäscherei und holt sich diese Stoßleintücher. Nicht appetitlich, aber ja, haben wir gesagt, gut, tun wir ihn einwickeln, tun wir ihn ein bisschen rubbeln und haben wir ihn dort auf die Couch gelegt und haben und der Kollege gesagt, weißt du was, ruf auf der Station an, die sollen sie ihn wiederholen. Ich habe dann angerufen, zu meiner großen Überraschung war das die Kardiologie. Man würde auf einer Kardiologie doch annehmen, die sind alle verkabelt. Und wenn da einer plötzlich einen Herzstillstand oder was hat, dann müsste ja sofort irgendein Alarm sein. Und das war offenbar nicht so. Also es hat sich offenbar irgendeine Bedienerin über ein Kabel gestessen oder so. Und das große Glück dieses Mannes war, dass er um 6 Uhr in der Früh gestorben ist. Und dann haben die gesagt, bringt ihn auf die Pato, dann wird er heute noch seziert. Und dann kam er um 6 Uhr in der Früh bis um 7:30, bis ich gekommen bin, kam er auf 4 Grad aufs Blech.
Und das überlebt man.
Ja, das überlebt man gerade noch. Und der hat aber auch, wie wir den gehubbelt haben, der hat nicht gewusst, ob er ein Mandl oder ein Weibel ist. Ja, also der war völlig verwirrt, weil man, das Gehirn fährt ja auch in der Kälte runter. Und ja, und den haben wir gerubbelt und die haben ihn geholt. Und ich habe mir gedacht, der kommt wieder. Das hat der nicht verkraftet. Der ist nicht mehr gekommen. Und ich glaube, wenn man den später mal gefragt hätte, ob er da was in Erinnerung hat, hätte er gesagt, ich habe einen schlechten Traum gehabt.
Weil er das einfach
das wahrscheinlich gar nicht realisiert hat.
Wie oft passiert sowas?
Es könnte die Spitze eines Eisberges sein.
Ja, was mit den zwei Herren so lustig und bildend ist, haben wir schon Pläne für die Zukunft. Und ich arbeite gerade an einem Zyklus von Songs über solche Fälle, inspiriert von Florian und von Herrn Professor Reitl. und darf heute zwei Uraufführungen schon für die nächste Podcast-Staffel gedacht spielen. Wenn ich mich einbaue, dann, Entschuldigung, sehr neu alles. Ich spiele, was das heißt, da haben wir die Leiche. Da haben wir die Leich, war's arm oder reich, war's gut oder schlecht, man weiß nicht so recht. Da haben wir die Leich, ist hart oder weich, was hängt alles noch dran, das schauen wir sich an. Schlaf gut und träum bis in die Ewigkeit. Und wenn's du einmal aufwachst, ja, wenn's du einmal aufwachst, dann bin ich schon weit. Da haben wir die Leich, ist alt oder neich, war's schier oder schön, das ist ganz schwer zum Sehen. Da haben wir die Leich, kommt's von uns, kommt's von euch, geht's ihr schlecht oder gut, sie sagt halt kein Wort. Schlaf gut und träum bis in die Ewigkeit. Wenn's du einmal aufwachst, ja, wenn's du einmal aufwachst, dann bin ich schon weit. Schlaf gut und träum bis in die Ewigkeit. Wenn's du einmal aufwachst, ja, wenn's du einmal aufwachst, dann bitte nicht heut.
Mir gruselt's ja ein bisschen, wenn ich Ihnen zuhöre. Wir wollen jetzt noch kurz ein bisschen reden über den Wert der Gruften. Ich habe ja gelernt, dass die Gruft für den Gerichtsmediziner sozusagen wie ein Jackpot ist, weil man anders als im Grab sozusagen in einem Betonschacht liegt, wie in einer Art Keller, in einem Zinnsarg. Und wir haben in den Podcasts, wenn Sie da reinhören, ein paar sehr schöne Fälle. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass Sie einen Pfarrer, den Pater Schwarz, mumifiziert haben.
Konserviert, ja.
Konserviert, schwarz lackiert, weich geföhnt, um ihm dann wieder ein Messgewand anzuziehen. Sie können sich das anhören, das ist eine unglaubliche Geschichte, dass Sie das Gerippe von Mary Wetscherer befunden konnten,
das genau, gestohlen wurde. Genau, des Gerippes und der Fotos, wie auch die letzten Minuten der Mary recht gut rekonstruieren konnten.
Also man kann also über Kirchenfürsten und über die Geliebten von Thronfolgern sehr viel nachhören. Wir wollen aber über etwas anderes sprechen, nämlich über die Gruft von der Frau Köberl.
Die Frau Köberl war eine der Opfer der Elfriede Blauensteiner und sie wurde Gott sei Dank in einer Gruft bestattet.
In einem Zinnsarg.
Ja, weil also in einer Gruft, diesen Betonschacht, da liegen die Särge drinnen, da gehen auch nicht viel rein, drei Stück, und die Verstorbenen müssen dann so wie in einer Dose
wie eine Sardine
sozusagen eingelötet werden. Also da gibt es einen oberen Unterteil, das wird mit Lötzinn, wird das isoliert und dann liegen diese Verstorbenen in diesem Sarg, luftdicht, von der Außenwelt komplett abgeschlossen und halten sich auch gut in diesem Zustand.
Also ein Fressen für einen Gerichtsmediziner.
Ja, weil wir oft Jahre oder Jahrzehnte nach dem Tod einer Person, wenn wir diesen Metallsarg aufschneiden, eine recht gut erhaltene Leiche vorfinden, an der wir weitere Untersuchungen machen können.
Jetzt müssen wir kurz erzählen, weil die Elfriede Blauensteiner, die ist schon über 20 Jahre tot. Und der Fall Blauensteiner, der hat sich Mitte der 90er Jahre erreicht. Da haben viele, die eher sind, noch nicht gelebt. Wer das eigentlich war, die Elfriede Blauensteiner? 1931 in Favoriten geboren, der Vater früh gestorben, hat als Kind gelebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung auf dem Wienerfeld in Favoriten. Sie hat Kartoffeln gestohlen, weil die Familie so arm war, hat Knoblauchpflanzen getauscht, hat einmal im Leben ein Stück Schokolade bekommen, hat aber nichts davon gegessen, um es ihrer kleinen Schwester zu geben, die krank war, die aber dann verstorben ist. Die Eltern dürften eher kaltherzig gewesen sein, sind nach dem Tod der Schwester ins Kino gegangen. Also eine sehr tragische Kindheit. Erzählt hat das damals die Schwester, glaube ich, von Elfriede oder die Tochter von Elfriede Blauensteiner im Profil. Sie hat zweimal geheiratet, unter anderem den Beamten Rudolf Blauensteiner, den sie wahrscheinlich auch umgebracht hat, dazu kommen wir noch. Sie hat gern gespielt, hat gern Pelzmäntel getragen, war eine Lebefrau, hat mit Geld um sich geworfen, dürfte schwer reich gewesen sein und hat an einer Persönlichkeitsstörung gelitten. Eine Gerichtspsychiaterin hat es eine charmante Mittelpunktsuche genannt, auch ein schöner, kann man sich merken. Und sie hat ihre Opfer eingespannt, zum Beispiel den Alois Pichler, einen Postbeamten im Ruhestand, und mit dem beginnen wir die Geschichte. Der war in Rossatz und der hat, nachdem seine Frau gestorben ist, der war extrem unselbstständig, wie viele Männer dieser Generation, wenn die Frauen gestorben sind. Seine Frau hat ihm vor ihrem eigenen Tod noch einen Koffer gepackt, falls er mal ins Spital muss. Und er hat dann, als sie gestorben ist, ein Inserat in den Niederösterreichischen Nachrichten aufgegeben, wir haben es uns rausgesucht. Witwer vom Staatsdienst im Ruhestand, alleinstehend, römisch-katholisch, 75-1-65, fühlt sich einsam. Neues Haus in herrlicher Lage nahe Göttweg, Wachau, Führerschein erwünscht. Auf dieses Inserat hat sich Elfriede Blauensteiner gemeldet, die dann ihren sogenannten Burli, wie sie ihn genannt hat, kennengelernt heimgesucht hat und bei ihm eingezogen ist. Und auf einmal ist der Burli
kränklich geworden. Der Herr Pichler war eigentlich aufgrund seines Alters, kann man sagen, eigentlich in einem guten Zustand. Er hat seinen Garten gepflegt und war eigentlich fit. Und seit die Blauensteiner dann bei ihm eingezogen ist, ist es mit ihm gesundheitlich bergab gegangen. Er ist mehrmals ins Spital gekommen, weil er immer wieder Unterzuckerungszustände gehabt hat, wo die Ärzte gesagt haben, ja, vielleicht hat er einen insulinproduzierenden Tumor, den sie aber nicht gefunden haben. Und es war eigentlich, es ist schlecht mit ihm abwärts, bergab gegangen. Und eines Tages ist der Herr Pichler verstorben. Und weil im Ort gemunkelt wurde, so seit diese Frau da bei ihm ist, diese neue aus Wien, die ist komisch, hat der Gendarm, damals hat es nur Gendarmen gegeben, hat der Gendarm bei der Staatsanwaltschaft in Krems Anzeige erstattet und gemeint, man sollte den Fall untersuchen. Und an diesem Tag habe ich Journaldienst gehabt und man hat angerufen in Wien und hat gesagt, wir haben da in der Wachau einen Todesfall, können Sie kommen. Und dann bin ich nach Krems gefahren und habe den Herrn Pichler obduziert. Ja, und der Herr Pichler hat das gehabt, was man in dem Alter halt alles so hat, halt irgendwelche so chronischen Wehwehtscherungen, aber nichts Wirkliches, wo man am Sterben hätte lassen können.
Das heißt, Sie haben keine Todesursache gefunden.
Am Ende der Obduktion, wie ich die Handschuhe ausgezogen habe, habe ich immer gesagt, ich weiß nicht, woran der eigentlich jetzt gestorben ist.
Kommt es oft vor, dass Sie nicht wissen, woran er
gestorben ist? Wenn man die Handschuhe auszieht, kann das einmal passieren, dass man noch nicht weiß, woran jemand gestorben ist. Deshalb hängt man an diese Obduktion dann auch entsprechende Zusatzuntersuchungen an, nämlich zum Beispiel mikroskopische Untersuchungen oder chemische Untersuchungen. Und bei den mikroskopischen Untersuchungen hat er Befunde gehabt, die darauf hingedeutet haben, der wäre unterkühlt gewesen. Also so wie beim Erfrierungstod. Aber der ist zu Hause im Bett gelegen, wie er von der Bestattung abgeholt worden ist. Ja, eigenartig. Und dann hat es der Chemiker plötzlich eine ganz massive Intoxikation mit dem Wirkstoff, so ein Antidepressivum, Anafranil gefunden. Mit dem Anafranil kannst du zwar niemanden wirklich, also da müsstest du schon jemanden Unmengen an dem geben.
Was ist das, Anafranil?
Ein Antidepressivum. Antidepressivum. Ja. Also das ist kein richtig gutes Gift. Und der Herr Bichler hat auch nicht so gigantische Mengen, aber so, dass man sagen kann, der muss komatös, bewusstlos gewesen sein mit diesen Konzentrationen.
Das heißt, sie hat ihn möglicherweise mit dem Anafranil ausgenockt. Oder
ja, wir haben dann später erfahren, aber das war dann schon im Rahmen der weiteren Untersuchungen, dass sie den Herrn Pichler mit Anafranil betäubt hat und dass sie ihm dann beim offenen Fenster im Schlafzimmer vor das Fenster gelegt hat, nackig, und ihm mit nassen Handtüchern bedeckt hat.
Die sie in der Kühltruhe...
Im November.
Die sie in der Kühltruhe eingefroren
hat. Und zwischendurch hat sie immer wieder nasse Handtücher in der Tiefkühltruhe unterkühlt und dann Kompressenwechsel vorgenommen, sodass der wirklich dann an Unterkühlung verstorben ist.
Also man weiß jetzt, warum man solche Inserate nicht aufgibt in der Lönig.
So ist es. Und wir haben dann recherchiert und gefragt den Hausarzt vom Herrn Bichler, naja, Anafranil, haben Sie das verordnet? Er hat gesagt, der hat nie Anafranil bekommen. Da haben die Polizei dorthin geschickt und haben die Mülltonnen ausräumen lassen, ob dort leere Blister von Anafranil, war nichts. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist aber schon sehr, sehr komisch. Es schaut nicht wirklich wie ein Selbstmord aus. Und darauf hat die Polizei dann eine Telefonüberwachung bei der Frau Blaunsteiner durchgeführt. Und das ganze Leben der Frau Blaunsteiner wurde im Nachhinein also wirklich aufgehellt und durchleuchtet. Und da hat sich herausgestellt, da ist also schon ein paar Jahre davor der Herr Döcker verstorben. Mit dem war sie, das war in der zweiten Ehe, mit dem war sie verheiratet. Er war auch ein Besitzer eines Hauses, hat ein bisschen Geld gehabt. Und dieser Herr Döcker hat komischerweise auch immer Unterzuckerungen gehabt und ist auch immer wieder ins Spital gekommen wegen Unterzuckerungen. Und letztlich ist er dann sogar so dement geworden durch diese vielen Unterzuckerungen, dass dann die Blaunsteiner gemeint hat, meine Güte, ich kann diesen Menschen ja zu Hause nicht mehr wirklich pflegen, den müssen wir schon ins Spital gehen. Hier ist also meine Pflegekapazität überschritten. Und dann hat man zurückgegangen und man draufgekommen, da gab es den Rudi Blaunsteiner, der erste Mann.
Der erste Mann.
Und der ist auch immer wieder wegen Unterzuckerungen auffällig geworden. Den hat sie aber nach dem Tod kremieren lassen.
Der wurde nie obduziert.
Na, eine Asche kann man nicht wirklich obduzieren. Ja? Also da hat sie gut gehandelt. Beim Herrn Döcker, da hat sie auf der Anatomie den Körper des Herrn Döcker der Anatomie vermacht, indem sie die Unterschrift vom Herrn Döcker gefälscht hat, hat dort das eingereicht, die haben ihm in die Kartei genommen und als der Herr Döcker verstorben war, im Spital an einer Lungenentzündung, kam er auf die Anatomie.
Was den Vorteil hat, dass man auch nicht exhumieren kann, sondern dass er dort zerlegt wird in alle Einzelteile. Ja,
dort wird er im Lehrbetrieb in tausende Flankerln zerschnitten. Und die Knochen werden ausgekocht und werden als Präparate für die Studenten unnummeriert. Man weiß dann nicht mehr, welcher Knochen zu wem.
Und das heißt, so ist den einen hat es verbrennen lassen.
So wäre er in der Anonymität verschwunden. Ich habe damals angerufen auf der Anatomie und gesagt, Döcker, sagt euch das was? Schaut mal im Archiv nach. Haben die gesagt, ja, der Döcker schwimmt noch im Fünferfassl. Wir haben nämlich so viele Leichen, dass wir die gar nicht alle aufarbeiten können, habe ich gesagt, den will ich haben. Ja? Und dann kam der Herr Döcker frisch konserviert, so wie ein Gurkerl aus dem Glasl. Und wir haben ihn nachobduziert und haben also dann Befunde erhoben, die sich auch tatsächlich ganz gut mit einer künstlich herbeigeführten Unterzuckerung in Einklang bringen ließen. Und die Frau Köberl, das ist unsere Gruftleiche, die selbstverständlich war insofern toll, weil die ist, glaube ich, 5 oder 6 Jahre beerdigt gewesen in einer Gruft. Die ist also körperlich hervorragend erhalten gewesen. Und wir konnten sie obduzieren, denn die Frau Köberl ist im Totenschein mit Schlaganfall beurkundet gewesen. Die Frau Köberl ist mit der Rettung ins Spital gebracht worden, nicht ansprechbar. In der Rettung haben sie ja Blut abgenommen und haben festgestellt, wow, die hat eigentlich nur mehr 20 Milligramm Prozent Blutzucker. 100 wäre so in der Größenordnung von normal. Und da hat er eine Zuckerkonserve angehängt und sie ist wenige Minuten nach der Einlieferung ins Spital eigentlich gestorben. Und unser Chemiker hat dann die Frau Köberl analysiert und hat festgestellt, im Körper der Frau Köberl ist ein blutzuckersenkendes Medikament, das Alglucon, in einer Konzentration, die normalerweise bei einem Zuckerkranken eigentlich weit überdosiert gewesen wäre.
Und das Alglucon senkt
den Blutzuckerspiegel, wenn einer einen abnorm erhöhten Blutzucker.
Das heißt, man isst
da gut und wirft nach dem Essen noch ein Alglucon.
Also so ein Wiener Hofratswitwen-Medikament.
Also man isst eine Malakoff-Torte und wirft ein Alglucon, damit das Alglucon aus der Bauchspeicheldrüse noch das Restinsulin mobilisiert, damit der Zuckerspiegel sich wieder einpendelt.
Das heißt, zuerst Torte, dann Alglucon und dadurch normal leben.
Und die Frau Köberl, das hat sie recherchiert, die war aber nie zuckerkrank. Der Hausarzt konnte bestätigen mit Laborbefunden, die war nie zuckerkrank. Und dass diese Frau jetzt eine erhöhte Konzentration von Alglucon in ihren Körperflüssigkeiten hat, eigenartig. Wir sind dann draufgekommen, was das Geheimnis dahinter war. Die Frau Blaunsteiner hat ihrer Hausärztin vorgetäuscht, sie sei zuckerkrank. Und die Hausärztin hat ihr immer 100 Packungen von dem Alglucon verschrieben. Und da die Frau Blaunsteiner das ja eigentlich nicht braucht hat, hat sie das anderwertig angewandt.
Ne? Das heißt, sie hat den Leuten das Alglucon gegeben.
Begonnen hat es mit dem Rudi Blaunsteiner. Der Rudi Blaunsteiner hat ihr verboten, ins Casino zu gehen, weil dort immer das Geld verbrauten wird. Ja? Und er hat gesagt, du gehst mir nicht ins Casino. Und darauf hat sie gesagt, das ist schon okay. Hat ihm am Abend ins Essen ein Alglucon gemischt. Daraufhin ist er mit dem Zuckerspiegel in den Keller gefahren. Hat bis am nächsten Tag geschlafen. Ja? Und sie ist großartig ins Casino gegangen und hat das Geld verbraucht.
Das heißt, das Alkohol führt nicht dazu, dass man schläft, sondern man wird auch langsam dement.
Wenn das Gehirn zu wenig Zucker bekommt, dann fährt es runter.
Und wird langsam kaputt, sozusagen.
Und wenn man das oft genug macht mit dem Gehirn, dann gehen halt die Ganglienzellen zu Tausenden kaputt und irgendwann einmal landet man in einer Demenz und dann ist man eigentlich ein Pflegefall und das andere ist der Lauf der Natur.
Sie haben erzählt, dass Sie das Alglucon richtig in die Zitronenlimonade
hineingeben. Also beim Pichler war das so, das ist so beschrieben auch worden, dass Sie dem Pichler das Anafranil, vorher hat sie schon auch das Alglucon angewandt, wo er diese Unterzuckerungen gehabt hat, dass sie ihm immer die Medikamente mit einer gepressten Zitrone hineingeben hat, weil die Flankerln dann drinnen, hat sie gesagt, ne, das sind die Zitronenflankerln, nicht? Und dadurch hat er das nicht wirklich
mitbekommen. Aber woher wusste sie das?
Ja, sie hat die Erfahrung gemacht bei der Frau Reindl. Die Frau Reindl war also eine Dame oder eine Familie, Herr und Frau Reindl, bei denen sie haushälterisch tätig war. Und die Frau Reindl war wirklich zuckerkrank. Und die Frau Reindl war aber eine schlechte Esserin. Aber die Frau Reindl war sehr gewissenhaft und der Arzt hatte verschrieben, sie muss nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen, nach dem Nachtmahl immer ein Alglucon nehmen. Und wenn sie dann am Abend keinen Hunger gehabt hat, hat sie trotzdem das Alglucon genommen, weil so der Arzt so gesagt hat. Mit dem Resultat, dass sie dann bewusstlos geworden ist, weil sie keinen Zuckerspiegel durchs Essen im Blut gehabt hat, aber trotzdem der Zuckerspiegel in den Keller gegangen ist. Und so ist die Blaunsteiner draufgekommen, dass man jemanden betäuben kann und ihn allalong dement machen kann, wenn man ihm immer wieder so viel Alglucon gibt, dass er zwar nicht stirbt, aber dadurch das Gehirn abbaut.
Sie wäre eigentlich eine gute Gerichtsmedizinerin geworden durch ihre Beobachtung.
Sie hat wahnsinnig viel Fantasie gehabt und eigentlich war sie
naturwissenschaftlich
bösartig genial.
Das heißt, sie hat naturwissenschaftliche Beobachtungen gemacht anhand von
Medikamenten. Sie hat für jeden ihrer Opfer die richtige Dosierung herausgefunden, dass er nicht stirbt, denn wenn jemand stirbt und dann in dem Leichnam das Gift drinnen ist, ist das keine Hexerei, das kann ich leicht nachweisen. Aber die Leute sind alle gestorben zu einem Zeitpunkt, da war das Gift nicht mehr im Körper, außer bei der Frau Köberl. Die Frau Köberl war eine Naschkatze. Die Frau Köberl hat gerne Schokolade gegessen und hat immer in einer Lade eine Tafel Schokolade gehabt. Und die Frau Blaunsteiner hat ihr Eiklokon gegeben. Ein Eiklokon war zu wenig, hat sie drei Eiklokon gegeben. Und die Frau Köberl hat einen Heißhunger gekriegt, und gesagt, da brauche ich Schokolade, und hat Schokolade eingestopft und hat damit den Zuckerspiegel wieder ins Lot gebracht. Eines Tages ist es aber der Frau Köberl die Schokolade ausgegangen. Und da ist sie dann akut verfallen und ist gestorben, als sie noch das Gift im Körper hat.
Und das haben wir nachweisen können. Das war sozusagen der Fehler.
Das heißt, man kann noch so genial und perfekt einen Mord planen. Irgendwann einmal verstehst man es.
Sie haben ja die Frau Blauenstein dann persönlich kennengelernt bei Gericht. Es gibt eine berühmte Kronenzeitungs-Foto, wo Sie das Jüngling sitzen und ihr den Puls fühlen vor Gericht, ja, und irgendwie so ein bisschen ihr Vertrauen bekommen haben.
Ja, weil wir mussten dem Gericht beweisen, dass die Frau Blauensteiner eben nicht zuckerkrank ist und dieses Medikament nicht für ihre Zuckerkrankheit verschrieben wurde, sondern dass sie es missbräuchlich bezogen hat. Und da habe ich ein bisschen ihr Vertrauen versucht zu gewinnen. Und das hat sich ganz gut an diesem Abend ergeben. Der Vorsitzende Richter in Krems, das war einer, der bis um 8 Uhr am Abend verhandelt hat. Und ich war dann eigentlich auch schon summiert und ich habe ja dann auch wieder nach Wien zurückfahren müssen. Und dann habe ich dem Richter gesagt, ja, ich glaube, die Frau Blauensteiner geht es heute gar nicht gut. Und habe dann dort ein bisschen Puls getastet und gesagt, ich rate dem Hohen Gericht, wir sollten heute schon die Verhandlung beenden, einfach auf Rücksichtnahme auf die Frau Blauensteiner. Da ist gerade in dem Moment der Fotograf tätig geworden. Und sie hat aber geglaubt, ich sorge mich um sie. Auf diese Art und Weise ist es uns dann gelungen, nachzuweisen, dass sie eben nicht zuckerkrank ist, denn sie hat während der Haft kein Alkohol bekommen und hat nie erhöhte Zuckerspiegel gehabt. Und wir konnten beweisen, dass sie eben dieses Medikament missbräuchlich bezogen hat.
Sie war ja letztlich dann geständig, oder am Anfang geständig, und dann hat sie irgendwie herum...
Naja, sie ist dann gut von ihren vielen Anwälten, die das auch PR-mäßig entsprechend genützt haben, beraten worden, und es ist immer so, wenn dann die Anwälte mitmischen, dann ändern die Leute oft auch ihre Verantwortung. Sie war eine interessante Persönlichkeit. Sie war sehr egozentrisch, sehr selbstverliebt.
Sie hat mit diesem Kruzifix,
es ja, gibt dieses berühmte Foto. Ja, sie hat dann gesagt, der liebe Gott und ich, wir wissen, was das Richtige ist, und der liebe Gott und ich, wir entscheiden, ob jemand stirbt oder nicht. Schon ein bisschen so in Richtung Größenwahnsinn.
Es wird ja richtige Pressekonferenzen gegeben, so im Gerichtssaal. Ne? Das wäre ja heute undenkbar, die Kameras, ja, vor ihr, und sie hat, man kann sich das anschauen, auf YouTube
also gibt es ja Dokumentation. Eine hochinteressante Persönlichkeit.
Man ist dann später, sie ist dann verurteilt worden zu lebenslanger Haft. Und
zweimal lebenslang.
Zweimal
gibt es in Österreich nur, glaube ich, ein einziges Mal.
Und ist dann in die Justizanstalt Schwarzau gekommen, war dort relativ unauffällig und ist 2003 verstorben an Folgen eines Hirntumors. Und Sie hatten eine Vermutung, ob dieser Hirntumor nicht doch irgendeine Rolle gespielt haben könnte.
Ja, weil solche Hirntumore können Persönlichkeitsveränderungen nach sich ziehen. Und wenn so ein Hirntumor noch ganz klein ist, so Pfefferkorn groß, und irgendwo an einer Stelle im Gehirn liegt, und bei ihr war das auch so, wo also hier sehr viel Einfluss auf die Persönlichkeit, auf die Selbststeuerungsfähigkeit, auf die Kritikfähigkeit Einfluss nehmen kann, dann könnte man sich vorstellen, dass diese Ich und der liebe Gott, dieser bisschen Größenwahn mitbestimmend war, durch den Tumor beeinflusst war. Heißt aber nicht, dass sie zurechnungsunfähig war zum Zeitpunkt ihrer Taten, aber sie war möglicherweise doch enthemmter als ein Durchschnittsbürger. Und daher ist das auch vom medizinischen Aspekt her ein interessanter Fall, auch was ihre eigene Lebensgeschichte und Leidensgeschichte.
Das heißt, die Erklärung für dieses sehr Böse in ihr könnte ganz banal
die Folge einer Krankheit gewesen sein.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wir haben ein sehr schönes Lied jetzt da. Das ist, glaube ich, eine Weltpremiere. Ne?
Ja, auch die zweite Uraufführung des heutigen Vormittags. Mit dem Titel "Gerade die schönsten Frauen sind öfters Bäs". Grad die schönsten Frauen sind öfters bäs. Wenn ich das sag, dann glaub mir das. Grad die schönsten Frauen sind öfters zwider. Das Phänomen siehst immer wieder. Die Toni und die Traudel und die Trixi und die Trudel, die Bibi, die Brigitte und die Ding, die Ex vom Rudel. Die Gerti und die Gundi und was die, die Gretel auch und sowieso die Mitzi und die Erika. Gott, die schönsten Frauen sind öfters schier, tief drin, in alle Bundesländer und bei uns in Wien. Gott, die schönsten Frauen sind öfters schlecht. Schau das an, dann gibst mir recht. Ja, grad die schönsten Frauen sind öfters garstig und stur und hart und wieder borstig. Die Sarah und die Lara und die Mara und die Farah, die Zita, die Anita und vergiss nicht die Tamara, die Emma und die Ella und die Stella, Jössers, na, die Anne und die Fanny und die Barbara. Gott, die schönsten Frauen sind oft schier tief drin in alle Bundesländer und bei uns in Wien. In alle Bundesländer und bei uns in Wien.
Wir wollten jetzt eigentlich aufhören und sagen, dass dann Zugabe gerufen wird, aber das geht irgendwie nicht, Zugabe bei Toten. Das also machen wir die Zugabe ohne Zugaberufe. Wir sind in der Wachau, in Rossatz jetzt gewesen, beim Burli Bichler. Und in der Nähe von Rossatz ist die kleine Gemeinde Kneixendorf. Da wollen wir nochmal hinfahren. Wir fahren mit der Zeitmaschine jetzt 100 Jahre, 150 Jahre zurück ins beginnende 19. Jahrhundert, und in diesem Kneixendorf wohnt der Johann von Beethoven.
Johann von Beethoven.
Johann von Beethoven. Das ist
im Wasserhof. Ja.
Im Wasserhof. Wer war der Johann von Beethoven?
Das war der Bruder des Ludwig van Beethoven. Der hat dort ein Anwesen gehabt, und Beethoven hat im Herbst 1826 seinen Bruder dort besucht, um zu komponieren, in den Weingärten zu flanieren. Der Musiker wird sich das nachvollziehen können.
Ja, schön, machen wir
es. Ja, in den Weingärten.
Aber hat er gern gesoffen?
Ja, Beethoven hat sich überhaupt gerne wo aufgehalten, wo es an Wein gegeben hat. Also Sie können überall Beethovenhäuser finden.
Alle in
Weinbau. Überall dort, wo Weinanbaugebiete waren. Warum? Naja, damals war es gefährlicher, Wasser zu trinken.
Weil?
Denn es gab dort die Cholera, und das Wasser kam aus den regionalen Brunnen. Und die Brunnen waren oft nicht so weit entfernt von den Güllegruben und von den Misthaufen. Und da ist in das Grundwasser sind Keime gekommen, und man hat sich alle grauslichen Krankheiten dieser Welt, also der Schubert ist am Typhus gestorben. Nicht? Also das heißt, Wasser trinken war damals gefährlich. Ja? Und deshalb hat man Vergorenes getrunken. Ja? Und der Beethoven ist ja ein Rheinländer, der kam ja aus Bonn, und dort trinkt man weniger Bier, dort trinkt man mehr Wein, und das hat er in seiner familiären Tradition auch so gepflegt, dass er gerne Wein getrunken hat.
Das heißt, er war in Kneixendorf, hat dort komponiert, hat den Bruder besucht.
Aber er war damals nicht mehr so gesund. Beethoven hatte damals schon eine Leberzirrhose. Sie werden sich sagen, ja, Leberzirrhose, wenn er Wein trinkt, das ist eh klar. Ne? Ja, er hat aber nie übermäßig Wein getrunken, dass man sagen kann, das war ein Alkoholiker. Ja, dann hätte er nicht so großartig komponieren können. Dann war er nur besoffen irgendwo herumgelegen und war nichts los mit ihm gewesen. Nein, der hatte ein paar Jahre vorher, das kann man aus seiner Krankenunterlagen, das ist Gute beim Beethoven ist, der hat ja mit einem Konversationsbuch mit seiner Welt kommuniziert, weil er hat ja in den letzten Jahren vor seinem Tod fast nichts mehr gehört und musste daher alles, was er mit anderen Leuten kommuniziert hat, hat er den Leuten gegeben und hat gesagt, schreiben Sie mir das auf. Und dann hat er das gelesen, aha, und dann hat er geantwortet.
So war Thomas Schmidt der Komposition.
Ja, alles verschriftet. Nur der Inhalt war doch etwas unterschiedlicher. Und aus diesen zum Teil erhaltenen Konversationsheften können wir zumindest die Hälfte der jeweiligen Diskussionen, Gespräche heute noch nachvollziehen. Und daher kennen wir auch etwas über seine medizinische Vorgeschichte. Und er hat ein paar Jahre vor seinem Tod schon eine massive Gelbsucht gehabt, sodass man schließen kann, er hat eine Hepatitis aufgerissen. Irgendwo eine infektiöse Hepatitis aus im nicht abgekochten Wasser. Und diese Hepatitis hat an seiner Leber gearbeitet. Und bei einer Hepatitis, was der Hepatitis heißt, ist Alkohol ein No-Go. Ja, das geht nicht, bis die ausgeheilt ist, kein Alkohol. Nun, das hat damals klarerweise niemand überprüft und Beethoven hat weiterhin Alkohol getrunken und das Ganze ging in die Leberzirrhose. Und als er in Kneixendorf bei seinem Bruder war, wurde auch schon beschrieben, dass da Hosenbund immer weiter gemacht werden musste, der Bauchumfang hat zugenommen. Da sieht man, dass also die Leber bereits also nicht mehr gut funktioniert hat und dass er hier auch eine Bauchwassersucht,
das heißt, er ist immer dicker
Flüssigkeitserguss in den Bauch bekommen hat. Und Anfang Dezember 1726 ist dann der Beethoven, weil es schon kalt worden ist in Kneixendorf und weil sein Bruder sehr sparsam war und nicht gescheit geheizt hat, hat er sich entschlossen, er fährt jetzt wieder nach Wien zurück. Er hat eine Wohnung in der Schwarz-Spanier-Straße gehabt und dort würde er den Winter verbringen. Aber weil der Beethoven selbst auch ein bisschen sehr sparsam war, hat er sich nicht entschlossen, einen Wagen, ein Gespann mit Deckel und Kabine sich zu besorgen. Es war ein fataler Fehler, sondern er ist mit einem sogenannten Mülli-Leiterwagen. Also das ist ein Leiterwagen, der von irgendwelchen Rössern gezogen wurde, auf dem Milchkannen von Krems nach Wien transportiert.
Also einer der berühmtesten und wichtigsten Komponisten der Welt fährt von Kneixendorf auf einen Milchleiterwagen, so um die Jahreszeit wie jetzt.
Genau, von der Wachau nach Wien. Das ist selbstverständlich fatal. Und es kam also auch noch während dieser Fahrt, die ja 2 Tage gedauert hat, weil wenn Sie mit der Geschwindigkeit von der Milchleiterwagen nach Wien fahren, nicht? Heute bin ich in einer Stunde Krems, aber damals bei so einer Geschwindigkeit musste man einmal übernachten auf dem Weg. Und er kam in ein Gewitter hinein, wurde durchnässt und dürfte irgendwo so in der Gegend von Stockerau übernachtet haben, in einem Gasthof, wo der Wirt nicht gewillt war zu heizen. Der arme Beethoven in Waschelnaß durchnässt, dort gelegen, die ganze Nacht. Und es kam, was kommen musste. Er kam in Wien an, hat Fieber gehabt und hat eine Lungenentzündung bekommen.
Wieso weiß man das eigentlich alles so genau?
Aus den Konversationsheften, aber auch der dann hinzugezogene Arzt, ein gewisser Dr. Wawruch, hat darüber eine Dokumentation verfasst.
Die öffentlich gedruckt wurde.
Die wurde in einer Zeitschrift gedruckt, posthum, also nach dem Tod des Wawruch, wurde das beschrieben. Und der Wawruch schreibt, er ist also in einem Wagen gefahren, einer Leiterwagen durchnässt. Und als er als Arzt hingerufen wurde, ich glaube, das war der 3. Dezember oder so, 5. Dezember, da war der Beethoven in einem elenden Zustand, hat keine Luft gekriegt, völlig verschleimt. Und es ist ihm schlecht gegangen. Nicht? Und der Wawruk schreibt dann in seinem Brief, also in seinem Bericht, ich habe ihm eine streng entzündungswidrige Arznei gegeben und siehe da, die Lungenentzündung hat sich rückgebildet und es ist ihm mit der Atmung viel besser gegangen. Aber, Sie wissen, wie das mit Medikamenten ist, die können auch Nebenwirkungen haben, ja, fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker, hat plötzlich der Bauchumfang des Beethoven zugenommen, als Zeichen dafür, dass dieses Arzneimittel der Leber nicht gut getan hat, dieser schon geschwächten Leber. Und weil diese viele Flüssigkeit im Bauchraum dem Beethoven das Zwerchfell hochgedrückt hat und er daher nicht gescheit mehr einatmen konnte, haben sie sich entschlossen, ihm diese Flüssigkeit abzulassen.
Das war wie macht man das?
Naja, das macht man, indem man einfach in der Haut so ein 1,5 Zentimeter Ritzel macht und dann sticht man durch die Bauchdecke durch mit einer Metallröhrchen und lässt die Flüssigkeit ab.
Das heißt, der Beethoven kommt mit dem Müllwagerl über Stockerau nach Wien, liegt in der Schwarz-Spanier-Straße auf einem Strohsack und hat einen Metallstrohhalm.
Und hier kriegt diese Drainagierung hier, alles selbstverständlich ohne lokale Betäubung, ne? Also das ist schon ganz schön. Und da wurden mehrere Scheffel, so steht es in den Berichten, mehrere Scheffel Flüssigkeit hier aus dem Bauch herausgelassen. Und der Beethoven hat gesagt, das ist wie Moses, der die mit der Stange an den Felsen geschlagen hat und plötzlich ist der Quell herausgekommen. Ja?
Das hat der Beethoven gesagt.
Ne? Schön, das ist ein schönes Ding. Und es hat pritschelt und der Strohsack ist durchnässt worden. Und dann hat man da ein Pflaster drauf gegeben und das musste man viermal musste der Beethoven hier punktiert werden. Das ist ihm halt immer schlechter gegangen und er ist also dann im März am Multiorganversagen verstorben.
Jetzt haben Sie aber diesen eigentlichen Grund seines Todes untersuchen können, aufgrund eines Haars, einer Locke.
Ja. Am Totenbett des Beethoven, als er dann in der Schwarz-Spanier-Straße aufgebahrt war, sind eine Unzahl von Personen gekommen und haben gesagt, sie hätten so gern eine Locke von Beethoven als Reliquie zur Erinnerung an den großen Meister. Und mein leider verstorbener Freund Hans Bankel, der Patient, hat mal gesagt, dem Beethoven haben sie gerupft wie ein Händel. Der ist glatzert beerdigt worden. Und das ist tatsächlich so. Ich weiß in der Zwischenzeit von so vielen Beethoven-Locken, die auf dieser Welt noch als Reliquien existieren, dass da wirklich nicht viel mehr am Kopf übergeblieben sein kann.
Es war aber auch so, dass offensichtlich die Fans von Beethoven noch zu Lebzeiten, die Fangirls, sich Locken,
die Groupies
Locken haben wollten und ihm geschrieben haben, dass sie gerne eine Locke hätten.
Solche Fälle gibt es auch und ich habe auch eine so einer Locke untersucht und ich hatte das Glück, eine dieser Locken ganz am Anfang, das war im 2000er Jahr, da hat ein 15-jähriger junger Musiker am Totenbett Beethovens eine Locke entnehmen können, ein gewisser Herr Ferdinand Hiller. Und dieser Ferdinand Hiller hat diese Locke seinem Sohn Paul Hiller dann vererbt. Und dieser Paul Hiller hat diese Locke dann in einem Medaillon fassen lassen, hat dann einen Brief geschrieben, diese Locke wurde mir von meinem Vater und so weiter vererbt. Und diese Locke hat einen abenteuerlichen Weg durch die Geschichte dieser Welt gemacht und wurde dann im Jahre, ich habe es mal aufgeschrieben, weil es nicht mehr auswendig war, im Jahre, ja, ist sie, genau, da habe ich es, wurde dann bei Sotheby's im Jahr, glaube ich, 2000 um 3.600 Pfund versteigert.
Was eigentlich gar nicht so viel ist. Für
Nein, ich weiß in der Zwischenzeit, dass eine andere Beethoven-Locke, die ich auch untersuchen durfte,
die sogenannte Guevara-Locke heißt
das. Also diese da um 3.600 Pfund, das ist die Guevara-Locke. Alfredo Guevara ist ein Urologe in Arizona, der also diese Locke zum Teil mit einem zweiten gemeinsam erworben hat und eine andere Locke, die hat 30.000 Pfund in der Zwischenzeit. Also man müsste Beethoven-Haare haben.
Das wäre eine gute Geldsicherung sozusagen gegen die Inflation.
das steigt im Wert.
Sie
das,
haben ja, glaube ich, etwas mitgebracht, ne?
Ja, also ich habe Ihnen da eine dieser Beethoven-Haare mitgebracht. Sie sehen
das
auch
heißt,
hier,
da drinnen, da steht Beethoven drauf. Ist da jetzt wirklich eine, da ist ein Haar drinnen? Ist
nein,
das von Beethoven?
Nicht wirklich. Nicht, die Beethoven-Haare, die ich noch besitze, die sind zu Hause im Tresor. Und die sind auch wirklich kostbar, weil man damit auch wirklich wahnsinnig viel wissenschaftliche Untersuchungen machen kann.
Das heißt, Sie durften sich ein Härchen des Beethoven...
Also ich habe vom Herrn Guevara, der also Urologe ist und als Mediziner gemeint hat, man muss dem Wunsch Beethovens nachkommen, der hat im Heiligenstädter Testament ja geschrieben, er beauftragt die Nachwelt zu ergründen, warum er ertaubt ist. Und der Guevara hat gesagt, er will das jetzt umsetzen. Und in einem Teilchenbeschleuniger in den USA haben sie so ein Beethoven-Haar mit Teilchen beschossen und konnten nachweisen, dass in diesen Haaren eine fast 100-fach höhere Bleikonzentration vorkommt, als sie eigentlich in unseren Haaren heute vorkommen. Wobei wir heute etwas mehr bleibelasteter sind als die Leute damals. Und da haben die Leute gesagt sofort, na, jetzt wissen wir, warum er ertaubt ist, weil es gibt in der Literatur ein oder zwei Fälle, wo Leute nach einer Bleivergiftung auch Hörstörungen bekommen haben. Und haben alle gesagt, ja, Beethoven ist taub geworden, weil er eine Bleivergiftung. Warum hat er eine Bleivergiftung bekommen? Ja, er war also ein begeisterter Weintrinker und als Rheinländer hat er so gerne süßen Wein getrunken, also einen lieblichen Wein, den die Deutschen sagen. Und Beethoven hat da immer wieder geschrieben, ach, schickt mir doch einen Tokaier. Ja? Also das heißt, er hat diese Sirse Gschlauder gerne gemacht. Und das hat aber eine gewisse Gefahr in sich gehabt, denn die Weinbauern haben damals den Wein, der sehr resch war und sehr säurehaltig und wenig Restzucker hatte, den haben sie gerne mit Bleizucker versetzt.
So ein bisschen wie im Burgenland, die Weinbauern.
So wie der Weinskandal im Burgenland.
Es hat eigentlich ein langes, es reicht eigentlich alles, hängt alles zusammen.
Ja, Sie sehen ja, ne, man kann ja über, Gerichtsmedizin ist eben einfach ein wahnsinnig breites Spektrum und man wird mit dem täglichen Leben ja ständig mit gerichtsmedizinischen Fragen konfrontiert.
Das heißt, die Winzer hauen an Bleizucker...
etwas rein, was Sirs macht und der Bleizucker hat die Eigenschaft, dass er die Säure etwas bindet und gleichzeitig einen Restzucker vortäuscht. Und solche Leute, die so etwas lieben, an Sirsen Wein, die sind dann leicht gefährdet, eine Bleivergiftung zu bekommen. Und der Guevara hat mich kontaktiert in Wien und hat gesagt, ja, gibt es eine Möglichkeit, wie der Beethoven außer mit dem Wein noch irgendwie Wasserleitungsrohre, ne, hat es damals nicht aus Blei gegeben, in Wien hat man überwiegend Brunnenwasser getrunken, oder die Fische, Beethoven hat gerne Fische gegessen, ja, waren die Fische irgendwie bleibelastet. Und da habe ich gesagt, goschert wie ich war, habe ich gesagt, schicken Sie mal zwei, drei Haare und wir untersuchen das, denn, und das ist jetzt das Spannende, wenn ein Haar wächst, lagert es immer in dem jeweiligen Stadium die Stoffe in das Haar ein, die im Körper vorkommen. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt hier da draußen kiffen würden, und ich würde Ihnen in einer Woche ein Haar ausreißen und dann könnten wir nachweisen, dass also hier so und so viel Millimeter von der Wurzel entfernt der Cannabisgehalt erhöht ist.
Darum haben manche Politiker so ganz kurze Haare.
Das ist eine Schlussfolgerung. Das ist eine Schlussfolgerung, die können Sie als Falter-Chefredakteur ziehen. Gut. Aber ich will damit sagen, auch Schwermetallbelastungen wirken sich im Haar aus. Und ich hatte oder ich habe einen Freund, der an der Universität für Bodenkultur als Chemiker tätig war, der hat dort einen Rolls-Royce gehabt, nämlich ein Gerät, das ist unglaublich, der konnte mit einem Laserstrahl Haargewebe verdampfen. Das stellt man sich so vor wie in einem Science-Fiction-Film, ja. Schießt mit einem Laserstrahl auf eine Substanz, die verdampft und mit so einem ganz kleinen Staubsauger saugt er diesen Rauch auf und analysiert den.
Und da konnte man sozusagen schauen, ob da Blei drin ist.
Und pro Millimeter Haar kannst du 40 Mal eine Messung machen.
Das heißt, ein Haar ist so eine Art Timeline.
Ist ein Lineal der Zeit und sagt Ihnen etwas über die Beschaffenheit des Körpers in dieser Zeit aus. Das heißt, und bei einer Auflösung von 40 Messungen pro Millimeter kommen Sie in den Stundenbereich, weil so ein menschliches Haar wächst ungefähr 0,3 Millimeter pro Tag.
Das heißt, wenn man so eine Locke
und der Beethoven hat ja auch lange Federn gehabt.
Der oder? Beethoven also hat relativ lange Haare. 15, ich habe also das längste Haar, das ich untersucht habe, ist 15 Zentimeter lang gewesen. Und das müssen Sie sich jetzt vorstellen, im Labor, Sie sitzen mit einem Laserstrahl und schießen auf ein 15 Zentimeter Haar 40 Mal pro Millimeter. Da sitzen Sie ganz schön und messen. Ja? Aber Sie kriegen dann eine Kurve über die Konzentration verschiedener Stoffe in den Haaren. Und da konnten wir nachweisen, ja, das, was die im Teilchenbeschleuniger in Amerika nachweisen konnten, am Gesamthaar, die haben das ja nicht detailliert nachweisen können, das können wir in den Haaren bestätigen und wir können einen Kurvenverlauf zeigen, dass an bestimmten Tagen im Leben Beethovens ganz besonders hohe Bleikonzentrationen.
Wo er gesoffen hat.
Nein, nicht wo er gesoffen hat, sondern an den Tagen, an denen die Ärzte an ihm agiert haben. Nämlich, als der Dr. Wawruch eben nach der bei der Lungenentzündung eine entzündungswidrige Arznei gegeben hat, da hat er ihm ein Bleisalz gegeben. Das werden Sie sagen, das ist ja unverantwortlich. Ja, damals hat man kein Antibiotikum gehabt. Damals hat man auf das zurückgreifen müssen, was man gekannt hat, was hilft. Und tatsächlich ist ja auch die Lungenentzündung des Beethovens weggegangen. Nur die Leber hat das Blei halt nicht verkraftet. Und der Wawruch hat aber nicht gewusst, dass der Beethoven eine Leberzirrhose hat und hat im guten Glauben ihm etwas gegeben, was ihm auch geholfen hätte, wenn er keine Leberzirrhose gehabt hätte. Aber das hat die Leber kaputt gemacht. Und dann kam noch der Chirurg, der ihm immer da diese Punktionen gemacht hat, um die Flüssigkeit abzulassen. Und der hat ihm das immer verpflastert mit einem Pflasterverband, wo wir heute wissen, dass auch das Blei enthalten hat. Weil das Blei hat eine relativ starke antibakterielle Wirkung. Da kann man so einen Gatsch draus machen, so ein Bleipflaster. Das biegt man auf, das haftet, das ist so wie Honig ungefähr. Und mit dem kann man also hier das versiegeln, damit die Flüssigkeit nicht heraussaftelt. Und an den Wundrändern hat der Beethoven auch dieses Blei aufgenommen und das hat selbstverständlich wieder auf die Leber negativ gewirkt und der arme Beethoven ist letztlich an einem Multiorganversagen eigentlich an den Folgen der ärztlichen Behandlungen gestorben.
Vielleicht noch zum Schluss eine kleine Anekdote, die mich bis heute wirklich beschäftigt. Das ist vielleicht unser schöner Schlusssatz. Ich habe einmal den Professor Reiter besucht beim Sezieren für ein Hörbild für Ö1. Da durfte ich mit dem Mikro daneben stehen, wie sie Köpfe aufgesägt haben. Ich habe gelernt, dass man das nicht mit der Kreissäge macht, damit irgendwelche Keime nicht herumschwirren. Das war noch auf der alten Gerichtsmedizin. Sie haben damals gesagt, die Gerichtsmedizin ist schon sehr abgelebt. Ich kann mich an dieses schöne Wort noch erinnern. Und ich habe Sie dann am Tag davor gefragt, Herr Professor, was werden wir morgen sezieren? Wird das ein Mord oder ein Unfall? Erinnern Sie sich noch an die Antwort?
Ja, meine Antwort war die, das kann ich Ihnen heute nicht sagen, denn der, der morgen bei uns am Tisch liegt, der lebt jetzt noch.
Mit diesen schönen Worten entlassen wir Sie.
Unlängst spät, spät in der Nacht, ist noch wer kommen und hat mir was gebracht. Ein Pinkel, nicht zu groß, aber kaum zum Daheben. Und der, was mir es gebracht hat, hat gesagt, schau dein Leben. Alles Kind das letzte Mal sein, drum sollte man es ordentlich geben. Was du heute noch nicht glauben kannst, wird morgen schon der Fall sein, drum nimm das, da liegt's dein Leben. Ich Ich war lang alleinig, am Land und am Meer. Dann hab ich wen getroffen, das war beim Friseur. So eine leibende Frau darf's für mich gar nicht geben. Aber sie hat nur gesagt, zieh geil in mein Leben. Soll das Kind das letzte Mal sein, drum sollt man's sich's ordentlich geben. Was du heut noch nicht glauben kannst, wird morgen schon der Fall sein, drum nimm das, da liegt's dein Leben. Schau's an, die zwei Malen haben viel zu viel geraucht, wobei man ja sagen muss, dass man Rauch manchmal braucht. Wenn Finstern gehst fort und im Finstern kommst heim, der Wind ist ein Wiener und raunst in die Bahn. Woll das Kind das letzte Mal sein, darum sollt man's sich ordentlich geben. Was du heut noch nicht glauben kannst, wird morgen schon der Fall sein. Drum nimm das, da liegt's dein Leben. Nimm das, da liegt's dein Leben.
Florian Klenk, Christian Reiter, yeah!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.